Sag was?
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk, Episode 273. Hallo Remote Matze.
Hallo Remote Peppy, Grüße nach Spanien. Wir sind Dankeschön. Wieder am Start.
Genau, nächsten Monat sind wir wahrscheinlich bei der Aufnahme wieder mal in einem Raum. Schauen wir mal, kriegen wir bestimmt hin, aber diesmal bin ich noch unterwegs. Was ist dein Highlight dieses Mal?
Oh, tatsächlich auf die Frage war ich wirklich nicht vorbereitet, obwohl sie immer kommt, aber es ist ein Videospiel. South of Midnight für die Xbox.
Okay, ich habe wieder mal, und das ist eine Sache, über die ich mich einfach gerne aufrege, weil ich finde, dafür muss die Gesellschaft mal eine Lösung finden. Wir haben zwei Hardware- und eine Software-Leiche zu beklagen, also wieder mal auslaufende Produkte, und darüber möchte ich mit euch sprechen. Wir beginnen aber direkt mit deinem Highlight, dem South of Midnight Spiel, wie ich gerade gelernt habe.
Richtig, du hast ja auch einen Xbox Game Pass und da ist das Spiel auch seit Day One drin. Das Ach Ganze so. Erschien...
Ja, habe ich nicht mehr tatsächlich momentan, aber egal.
Ach, du hast ja gekündigt, richtig. Ja. Auf jeden Fall ist ein Xbox Game Pass und ist am 8. April veröffentlicht worden, also Day One Release. Und ich hatte mich schon im Vorfeld sehr darüber gefreut, weil es ein Action-Adventure ist, was ja ein Genre ist, was ich sehr gerne mag. Und ist von Compulsion Games entwickelt worden und gepublished von den Xbox Game Studios, also wurde auch finanziert von Microsoft. Und es ist ein Third-Person-Action-Adventure. Das Besondere an der Geschichte ist, dass es ein Thema ist, beziehungsweise ein Setting, was nicht so oft ist. Und zwar spielt es in den Südstaaten von Amerika, also so diese Mississippi-Gegend ein bisschen. Das heißt, ein bisschen Sümpfe und auch die Mythologie aus dem Bereich, die ich selber nicht so gut kenne. Der Hauptcharakter ist eine schwarze Frau und die ist, also ein schwarzes, junge Frau, würde ich sagen. Und das ganze Spiel beginnt, dass ein großes Unwetter dort ist. Es gibt ja öfters mal Hurricanes und Überschwemmungen. Und das Haus ihrer Eltern und ihrer Mutter, sie lebt mit ihrer Mutter zusammen, wird weggeschwemmt und ihre Mutter verschwindet. Und die Aufgabe ist quasi, ihre Mutter wiederzufinden. Das heißt, man hüpft durch illustre Südstaaten-Mythologie-Levels. Das sind Sümpfe angehaucht, so ein bisschen schräge alte Gemäuer, ein alter Friedhof irgendwie auch. Alles eher so ein bisschen stilisiert im Comic-Style. Und das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, weil das Intro ist so gerendert, dass es wie Stop-Motion wirkt. Man kennt vielleicht diese Wallace & Gromit-Filme, wo mit Knetmasse Figuren modelliert werden und dann einzelne Frames nacheinander quasi modelliert werden und die Frames werden abgespielt. Das hat so einen leicht ruckligen Look. Und die Entwickler haben sich gedacht, das hat irgendwie so, wollen auch so einen Puppenlook machen. Und wir skippen quasi die Frames, beziehungsweise lassen die stehen. Und für mich wirkt das Intro gewirkt, dachte mir, ist mein Display kaputt? Ist meine Xbox kaputt? Weil es halt so geruckelt hat, dachte mir, das wirkt, als ob die Framerate passen. Und so, ach, das ist der Look vom Spiel. Okay. In das Menü gegangen. Sofort deaktiviert, weil du kannst diese Animationstechnik auch auf den Hauptcharakter anwenden. Das heißt, es wirkt ständig, als ob die Figur rucklig ist. Das kann man aber ausschalten. Allerdings in Zwischensequenzen nicht. Dann stört es aber auch nicht, weil in Zwischensequenzen akzeptiert man das als diesen Filmlook.
Ja.
Was geht's eigentlich? Also das Gameplay-Rad wird nicht neu erfunden. Das war auch so ein bisschen die Kritik in den Tests, die durchwiegend alle sehr positiv waren. Dass im Prinzip, es geht um Kämpfen, Springen, kleine Rätsel lösen, Charakter aufleveln. Es hat ein bisschen was von, ohne die Klasse und das Epische eines God of War zu haben. Spielt sich immer ein bisschen wie God of War auf der PlayStation, finde ich. Aber grundsätzlich, sonst würde ich es auch gar nicht als mein Highlight bezeichnen, hat mir das sehr viel Spaß gemacht, weil ich mochte tatsächlich die Hazel, das ist der Hauptcharakter, die Frau. Und diese ganze drumherum, diese bisschen abgedrehten Charaktere und übertriebene Mythologie und es hatte einen coolen Vibe. Auch die Musik ist teilweise so, dass es ein gesungener Soundtrack ist. Das heißt, es kommen also Gospel-Gesänge, die ein bisschen tragend sein können, je nach Stimmung, die auch ein bisschen uplifting sein können, also ein bisschen positiv. Und das fand ich, dachte mir, habe ich so in meinen inzwischen, boah, wie lange spiele ich eigentlich schon? Oh, fuck. Entschuldigung, 33 Jahre. In 33 Jahren Gaming-Karriere, glaube ich, habe ich so ein Spiel in diesem Style eigentlich selten gespielt, wenn nicht gar nicht. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Wie erwähnt, ist im Xbox Game Pass. Also für jeden, der den Game Pass hat, lohnt sich es dann mal reinzuschauen, weil kostet ihn ja am Ende des Tages nichts, hat er ja eh. Es gibt meines Wissens auch keine Verkaufsversion verpackt mehr. Das ist ja so ein Motto, was Xbox oder Microsoft ja forciert. Das heißt, man kann es zwar erwerben, aber dann ist es ein digitaler Kauf rein. Ja, und ich würde dem Spiel definitiv eine Chance geben, weil es einfach wirklich ein cooles Spiel ist. Übrigens, die Entwickler haben We Happy Few und Contrast vorher gemacht, auch ein bisschen andere, abgedrehtere Spiele, was die Charaktere betrifft. Und ich würde es, wie erwähnt, ich würde es sehr empfehlen, weil es mir Spaß gemacht hat, obwohl, wie gesagt, Klettern, Springen, Kämpfen, alles das Gleiche ist. Aber es hat irgendwie was, weil sie ist quasi der Nachfahre einer Sippe von Webern. Also quasi, die früher als Weber tätig waren. Und sie kann dann quasi die Gegner so einspinnen mit so einem Faden. Und dann hat sie auch einen Side-Charakter, so ein kleines Puppenwesen. Das kann sie losschicken und auf die Gegner loshetzen. Man kann auch in die Rolle von diesem kleinen Side-Charakter, der sieht aus wie so ein kleiner genähter Teddybär, und mit dem kann man dann in Bereiche klettern oder sich begeben, wo sie nicht durchkommt. Und da muss man dann quasi die Tür für sie öffnen. Also sie haben sich schon Mühe gegeben, irgendwie was Cooles draus zu machen. Und
bilde ich mir das jetzt ein, oder ist das alles sehr angelehnt an Sklavenhaltung, Baumwollproduktion und Voodoo? Das klingt jetzt gerade voll nach diesen
Voodoo Themen. Voodoo ja. Baumwollsklaven.
Naja, amerikanische Südstaaten, deren Vorgänger, Vorfahren Weber waren, klingt jetzt sehr danach, als wäre das da ein Motiv, was damit eingebunden ist.
Aber sehr interessant, dass dir das auffällt. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Müsste ich mal nachlesen, ob das so ein bisschen der Hintergrund war. Mhm.
Ja. Okay.
Genau.
Dann haben wir dazu nichts mehr zu sagen.
Nein.
Und bewegen uns wieder an etwas ältere Spiele. Ich bin immer wieder fasziniert. Es gibt ja jetzt gerade vor kurzem den zweiten Trailer zu GTA 6. Deswegen wird jetzt schon wieder spekuliert, wie verrückt zu GTA 6, wann es kommt, was da kommt und so weiter und so fort. Aber trotz alledem ist es immer noch interessant, sich GTA 5 anzuschauen. Denn im letzten Quartal hat GTA 5 tatsächlich noch mal 5 Millionen Exemplare verkauft, und von März 2024 bis Mai 2025 15 Millionen Exemplare.
Krass.
Red Dead Redemption, der andere große Titel, die wechseln sich ja immer so ein bisschen ab, ne? Also da kommt mal ein GTA, dann ein Red Dead Redemption und sowas. Red Dead Redemption ist, jetzt weiß ich es gar nicht, wann auf den Markt gekommen? Auch 2018, 2020?
18 oder 19?
Ist jetzt unterdessen 19. Bei über 74 Millionen verkauften Exemplaren. Und korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber so wie ich das gelesen habe, Red Dead Redemption 2 hat keine Anpassung auf die neuen Konsolen bekommen. Das heißt, du kannst es zwar spielen auf der PS5 und der Series S und X, aber es gab kein irgendwie Patch, dass du da eine höhere Auflösung hast oder bessere Performance oder sonst irgendwas. Also keine spezifische Anpassung. Während GTA ja, glaube ich, für alle Konsolengenerationen angepasst worden ist. Also auf der PlayStation 3 rausgekommen, für die 4 adaptiert, für die 4 Pro und jetzt für die 5er nochmal. Also das hat halt schon 3 oder 4 Mal Überarbeitungen bekommen, dass es besser ausschaut. Das hat Red Dead Redemption nicht.
Und das stimmt. Red Dead Redemption hat keinen. Es gibt Gerüchte, dass ein Next Generation Patch kommt noch dieses Jahr, aber gibt keinen im Moment.
Ja, wir kommen dann im übernächsten Thema tatsächlich nochmal zurück auf Red Dead Redemption von meiner Seite. Genau, also da gibt es nämlich noch andere Neuigkeiten dazu. Ich finde es bloß einfach immer wieder faszinierend, weil das Interessante an der Geschichte ist ja, ich meine, GTA wird jetzt wahrscheinlich auch im Regelfall nicht mehr zum Vollpreis verkauft, aber wenn halt immer noch 15 Millionen Exemplare pro Jahr verkauft werden, heißt das ja, dass die Spiele immer noch gespielt werden.
Und ja, absolut.
Das Besondere. Genau, gerade online. Und der große Fuck-up bei GTA ist ja, die liefern ja online immer noch Inhalte nach. Also du hast ja, keine Ahnung, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, ich spiele schon ewig nicht mehr, aber du hast dann immer im Online-Bereich neue Sachen, die du machen kannst. Es gibt dann, am Anfang gab es ja die Heists, die du online gespielt hast. Und dann gab es irgendwann mal ein, was weiß ich, keine Ahnung, ein Biker-Package, wo du deine Biker-Gang machen konntest und konntest dann auf einmal Casinos betreiben oder irgendwelche Raubüberfälle in eine andere Art. Also da musstest du dann quasi Drogen produzieren und die irgendwo abliefern, anstelle, dass du immer nur Überfälle planst. Solche Sachen, da gab es jede Menge Patches und der oder jede Menge Upgrades und Updates und Download-Content, der war immer gratis, aber es kamen auch meistens neue Fahrzeuge dazu. Und bei diesen Fahrzeugen hast du halt eine krasse Inflation. Das heißt, während das teuerste, jetzt sind jetzt mal rein aus der Luft gegriffen, also während das teuerste Auto als GTA 5 rausgekommen ist, hat das teuerste Auto halt, sagen wir mal, keine Ahnung, 500.000 Ingame-Dollar gekostet. Heutzutage hast du dort Angebote, wo du einen Privatjet kaufen kannst, vergoldet, der dich irgendwie 10 Millionen Dollar kostet. Du hast Autos, die 2, 3 Millionen kosten. Und wenn du jetzt sagst, du hast bei einem, die Heist, die du spielst, du verdienst halt im Laufe der Heist irgendwie, keine Ahnung, 150.000 Dollar oder sowas, dann konntest du am Anfang halt relativ easy dir, wenn du viel gespielt hast, so viel Geld erspielen, dass du alle Fahrzeuge kaufen konntest. Das ist jetzt unverhältnismäßig mehr Zeit, die da drauf geht. Und was machen die Leute? Es gibt ja die Shark Cards, mit denen du Ingame-Währung mit realem Geld kaufen kannst. Also du gehst halt dann hin und kaufst halt dann für, ich weiß nicht, was die kosten, für 25 € kaufst du halt dann 4 Millionen Ingame-Dollar. Das heißt, wenn du diesen großen Privatjet haben willst, aber halt nicht 80 Stunden dafür spielen willst, gehst du halt hin und kaufst dir für 50, 60, 80 Dollar einfach genug Ingame-Währung. Und das ist ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch nochmal das, also das große Geld verdient das Studio unterdessen schon lange nicht mehr mit den Verkaufszahlen des Spiels an sich, sondern mit den Cash-Cards für die Ingame-Währung. Also das ist halt schon einfach, ja, wie soll ich sagen? Das ist tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, bei GTA gar kein Pay-to-Win. Also es ist auf jeden Fall kein so ein, ja, es ist jetzt kein, es ist
Ja,
auf
du
jeden Fall.
bezahlst halt nicht quasi, um irgendwie besser zu werden oder bessere Sachen zu bekommen, sondern eher kosmetische Natur,
Genau,
oder?
also worauf ich hinaus will, ist, es ist nicht so, dass du in den Missionen die Sachen hernehmen kannst häufig. Also in den Missionen, um zum Abschluss der Mission zu kommen, konnte man früher zum Beispiel schon mal ein bisschen ein Apartment kaufen, was günstig gelegen ist, sodass du während der Mission auf einmal in dein Apartment reingegangen bist und dann andere Autos hattest und mit einem anderen Auto geflohen bist als eigentlich mit den Motorrädern. Aber ansonsten hast du halt immer, egal ob wie viele Hubschrauber du dir gekauft hast für die Mission, musst du den Hubschrauber nehmen, der dir zur Verfügung gestellt wird, so in der Richtung. Und deswegen konntest du damit jetzt nicht unbedingt besser die Missionen spielen. Es ist halt auch eine riesige Open World und du konntest schon immer entscheiden, ob du dort mit anderen Spielern Konflikte haben willst oder nicht. Also du kannst dich quasi unsichtbar oder nicht unsichtbar, aber unangreifbar machen für die anderen Spieler. Und dann fährst du einfach halt mit einem cooleren Auto rum. Das kann vielleicht, ist vielleicht schneller oder sowas, aber ja, du wirst deswegen nicht unbedingt besser. Aber das
Okay.
ist einfach viel Geld, was da durchgeht, auch mit diesen Shark Cards anscheinend.
Aber jetzt mal, weil du gerade den GTA 6 Trailer erwähnt hast, wie fandest du den denn?
Ich habe den noch
Den
nicht mal
zweiten jetzt?
angeschaut. Ich boykottiere das.
Ah.
Ich würde mich nicht wundern, wenn ich GTA 6 an Day One kaufe und sofort anfange zu spielen. Ja, aber es gab mal einen Trailer und jetzt gibt es einen neuen Trailer und dann den jedes irgendwie Frame einzeln analysieren, was das jetzt sein könnte und was nicht. Da habe ich keinen Bock drauf, weil dann mache ich mich wieder bloß, da freue ich mich auf das Spiel und dann dauert es wieder ein halbes Jahr, bis es kommt oder ein Jahr oder sowas. Motivation hält sich sehr stark in Grenzen.
Ja, ich bin da eigentlich auch so, dass ich mich durch Trailer nie hypen lasse, weil ich sage, das spoilert mich dann entweder nur oder es frustriert mich auch wie dich, dass ich sage, naja, spiele ich halt dann vielleicht in einem Jahr, wenn ich Glück habe. Den habe ich mir aber angeguckt Und ich bin keiner, der analysiert frameweise, oh, da spiegelt sich jetzt das drin und da könnten sich die Designer das gedacht haben und
Ja.
da könnte noch der Stadt bereiten. Das ist mir zu blöd. Aber es sieht so unfassbar geil aus und es ist auf einer Standard-PS5 gerendert, nicht mal eine Pro angeblich.
Okay.
Und es sieht, also da geht es nicht nur um die Technik, also wie detailliert sich spiegelt sich in einem Bierglas irgendwas. Das fällt mir auf, wenn ich das frameweise anschaue. Aber wie es geschnitten ist und wie es inszeniert ist und die Kameraführung und die Dialoge. Also ich habe so dermaßen Bock, weil das wie so ein geiler Crime-Heist-Movie ist.
Ja.
Ich hoffe, es spielt sich dann noch gut und hat nicht 10.000 Bugs, wie er bei Open-World-Spielen inzwischen immer so ist, aber richtig, richtig gut.
Ich glaube, GTA 5 ist eines der Spiele, die ich am meisten gespielt habe. Singleplayer durchgespielt und dann, glaube ich, noch mal 300-400 Stunden online. Also, das könnte sein, dass ich bei GTA 6 auch wieder ein bisschen reinhaue. Schauen wir mal.
Ja, auch noch Fun Fact, was ich gelesen habe, Produktion ohne Marketing kosten inzwischen 1 Milliarde Dollar.
Ja, genau. GTA 5 war ja bei 500 Millionen. Teuerstes
Ja.
Spiel bisher. Ich habe das genaue Datum jetzt gar nicht im Kopf, aber wenn mich nicht alles täuscht, wenn hier die anderen das hören, dann ist der Film, über den du sprichst, schon bei Disney Plus. Oder zumindest bald. Ne?
Weiß ich nicht.
Thunderbolts kommt, glaube ich, am 22. Ich schaue nach. Fang du mal an zu erzählen und
Am
ich gucke nach.
22. was? Weil 22. war ja letzte
Ja,
Woche.
das müsste wahrscheinlich 22. Juni sein.
Ja, dann ist aber die Ausstrahlung und der Podcast schon früher draußen. Egal, ich
Ja,
spreche, wie der Peppi schon gesagt hat, über Marvel Thunderbolts. Und der geneigte Podcast-Hörer fragt sich, warum redet der Schweiger eigentlich immer über Marvel-Filme und Marvel mag er eigentlich gar nicht? Und das ist eine berechtigte Frage. Ich wurde wieder mal eingeladen von meinen Ex-Kollegen Disney. Grüße gehen raus. Und von Disney. Und ich schaue mir dann immer an, wenn die schreiben, Herr Bock auf Thunderbolt, dann schaue ich immer auf IMDb und die Rezensionen an. Und der hatte halt sensationell gute Rezensionen. Dachte ich mir, okay, da ist vielleicht was dran. Da stand dann irgendwie in Rezensionen, düsterer Marvel-Film, bester Marvel-Film seit Jahren, Marvel is back nach den Avengers. Dachte ich mir, ach komm, den gibst du mal eine Chance, hast eh an dem Abend nichts anderes vor, gehst du mal hin. Und ich wurde positiv auch überrascht. Um was geht's denn? Also, es geht um eine neue Gruppe, eben die Thunderbolts, die scharen sich um, wie heißt sie denn? Valentina. Muss mal kurz gucken.
das ist die Schwester von Black Widow, oder?
Ganz genau, die kommt nämlich auch in Black Widow vor.
Genau, die
Und
Blonde.
ja, genau, Valentina Allegra de Fontaine ist die Hauptdarstellerin. Und, Entschuldigung nochmal. Und die führt quasi das Ganze an, die kommt auch am Anfang vor und die kriegt einen Auftrag. Und bei diesem Auftrag lernt sie ihre neuen Mitstreiter kennen, nämlich Jelena Belova ist die Nachfolgerin von Black Widow, dann der desillusionierte Soldat Bucky Barnes, aka der Winter Soldier, kennt man aus der Serie, der hitzköpfige US-Agent John Walker. Und der auch den Captain America spielt dann. Und der impulsive Red Guardian, den fand ich besonders lustig, der von David Harbour gespielt wird. Den Schauspieler mag ich besonders gern. Der besoffene Russe. Naja, und auf jeden Fall ziehen die dann zusammen los. Oh, kommt noch der Schwerwetter. Genau, der schwer fassbare Ghost ist noch dabei. Die ziehen dann zusammen los und haben einen neuen Antagonisten, der eben erst auf den Namen Bob lautet. Und ja, der wird dann im Laufe des Films zum Antagonisten. Und der ist eigentlich auch ein richtiger, cooler Gegenspieler. Und wie so immer passiert in Marvel-Filmen nicht viel. Also die Geschichte ist wirklich, die finden sich, gründen eine neue Gruppe. Also es wird auch richtig erst announced am Schluss, aber sie sind schon die Gruppe im Film und kämpfen halt gegen einen Gegner. Und das ist im Prinzip die Story des Films. Der Gegner ist ziemlich fies. Der Film ist auch, wie erwähnt, ziemlich düster. Das hat mich auch echt gewundert. Also nicht so Bonbonfarben wie sonst. Und sie übertreiben es nicht so ganz krass, mit dem alles explodiert und dreht sich 15 Mal und weiß der Geier was. Also es hat mich echt gut unterhalten. Nur, jetzt kommt wieder Disclaimer, es ist inzwischen, ich verstehe das MCU nicht. Ich hatte Gott sei Dank einen Bekannten von Disney dabei, der steckt da auch ziemlich tief drin, du ja auch. Und habe ich gefragt, jetzt erklär mir mal bitte, warum der Captain America jetzt wieder ein anderer Schauspieler ist, nämlich kein Schwarzer, wie im Captain America, den ich 3 Monate vorher mit ihm auch von Disney eingeladen, im gleichen Kino gesehen habe, ich raff es nicht mehr. Dann hat er gesagt, naja, das ist ja dann da und dann ist der gestorben und bla bla bla.
Ja, das ist zeitlich anders angesiedelt. Also die Story ist, weil du gerade Falcon and the Winter Soldier angesprochen hast, da ist es ja so, dass der Typ, den du meinst, der soll der neue Captain America werden und der ist es auch und dreht dann ab und dann geht das Schild quasi weiter an den Falcon. Und der Falcon ist ja der, den du jetzt in dem Captain America, was ist das jetzt, der dritte Teil gesehen hast, vierte Teil? Also so hab ich es jetzt im Kopf. Also das, wo dann Harrison Ford den Red Hulk spielt,
genau,
da
genau.
Ist es Sam Williams, heißt er? Sam irgendwas? Auf jeden Fall der, den Captain America auch wirklich angedacht hat, dass er sein Nachfolger wird. Das war ja der am Ende von Infinity War. Da kommt der Cap ja zurück als alter Mann und drückt quasi dem Sam das Schild in die Hand und sagt, hier, du findest einen Nachfolger. Und das, genau, das ist quasi, Falcon and the Winter Soldier spielt dann wohl zwischen Infinity War, zwischen Thunderbolts und dem aktuellen Captain America Film. Das ist natürlich blöd, wenn die Sachen so durcheinander veröffentlicht werden, ja.
Ja, und dann auch so teilweise innerhalb von 3 Monaten. Also
ja.
Echt, ich musste mir das erklären lassen und ich habe gesagt, ich bräuchte eigentlich echt mal wirklich so ein, es ist übertrieben, nicht übertrieben, aber es ist so ein Organigramm, wo ich sage, okay, wann in welcher Zeitlinie passiert was und wie hängt es zusammen? Weil man versteht es als normaler Kinozuschauer. Also ich habe mich mit mehr Leuten unterhalten, die den Film gesehen haben, gesagt, sie haben es auch nicht verstanden. Und ach, das muss nicht sein, finde ich. Und man könnte es ein bisschen leichter machen. Auch dieses Red Hulk, was du gerade angesprochen hast mit Harrison Ford, das musste ich mir auch erklären lassen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein spaßiger Film. Er ist ein bisschen düster. Er macht auf jeden Fall Bock anzugucken. Und ein Marvel-Fan sollte sich auf jeden Fall angucken. Und alle anderen, glaube ich, werden auch sehr gut unterhalten.
Ich habe übrigens Disney Plus nicht auf dem Handy und das iPad gerade nicht da, deswegen konnte ich nicht nachschauen, wann er kommt. Aber ich glaube, auf Disney Plus steht schon ein Teaser, wo das Datum mit drin steht. Also es ist ein überschaubarer Zeitraum, in dem das dort sichtbar ist. Das MCU ist ja in verschiedene Phasen unterteilt. Und jetzt, ich bin auch nicht mehr so tief drin. Ich habe auch nicht mehr alle neuen Filme gesehen. Aber ich glaube, mit Infinity War endete die Phase 4. Des Marvel Cinematic Universe. Und es ist eben genau die Problematik, also wenn du mit Star Wars Fans sprichst und fragst, wie soll ich als jemand, der es noch nie gesehen hat, Star Wars angucken, dann gibt es Leute, die sagen, du schaust Episode 1, 2, 3, 4, 5 in der Reihenfolge, wie die Episoden halt benannt sind, oder du schaust in der Reihenfolge, wie sie veröffentlicht worden sind, also 4, 5, 6, 1, 2, 3. Und so ist es halt bei Marvel auch, weil zum Beispiel der erste Iron Man Film spielt 2006 und ist 2008 veröffentlicht worden. Captain Marvel ist 2021 oder sowas veröffentlicht worden, spielt aber in den 1990er Jahren. So, und jetzt haben sich Fans, das ist natürlich ein unlizenziertes Projekt, dementsprechend ist der Film, ist das auch per se immer eine Raubkopie, wenn man sich das besorgt, aber es haben sich wirklich welche hingesetzt, das hat auch einen speziellen Namen, den ich vergessen habe, und die haben quasi alle 23 oder 24 Filme genommen, die in den ersten 4 Phasen des MCUs drin sind, und haben diese jede einzelne Szene genommen, zeitlich eingeordnet und dann in eine richtige Timeline gegossen. Das heißt,
ja, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja.
Es fängt halt an irgendwie vor 15.000 Jahren, als irgendwo die Dunkelelfen mit den, als Thor und Odin gegen die Dunkelelfen gekämpft haben. Und dann ist halt irgendwo ein Zeitsprung, bis irgendwas im alten Ägypten war. Und das ist total lustig. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber irgendwann werde ich mir das wahrscheinlich mal geben.
Gut.
So, und damit kommen wir wieder zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich bin gerade so ein bisschen ich weiß nicht, es kommt ja die Switch 2. Das ist ja Fakt, dass das Ding kommt.
Und während wir aufnehmen in einer Woche und 2 Tagen.
Okay, Und jetzt ist es halt so, dass die Switch 2, das meiste, was ich über die Switch 2 lese, ist halt, welche Spiele, die es schon gibt, auf der Switch 2 rauskommen werden. Also das Highlight schlechthin, es wird eine Cyberpunk-Adaption geben für die Switch 2. Ja, toll, danke. Cyberpunk ist halt unterdessen 4 Jahre alt. Red Dead
Naja, aber
Redemption
Entschuldigung.
2 soll angepasst werden. Ja, aber das ist halt einfach irgendwie so, wir sprechen halt dafür, dass jetzt eine neue Hardware rauskommt, die jetzt auch in der Lage ist, ein 4 Jahre altes Spiel zu spielen. Also das ist halt irgendwie immer so ein bisschen, wo ich mir
Aber wenn es
sage,
gute Spiele sind, vor zwei Themen hast du noch von GTA 5 gesprochen, was inzwischen 12 Jahre alt ist und immer noch gut ist und sich super verkauft. Und jetzt redest du von
ja,
Spielen, die gerade mal 5 oder 4 Jahre alt
es
sind
ist ja
und
okay, wenn es kommt, aber dass die Switch 2 gehypt wird, das ist so eine geile Konsole, weil die kann jetzt auch Cyberpunk. Ich finde es halt, eine neue Hardware-Basis zu bewerten nach einem Spiel, das halt 4 Jahre alt ist oder bei Red Dead Redemption halt schon 6 Jahre alt, Red Dead Redemption 2. Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen, das ist ja total nett, wenn das passiert. Dann gibt es halt auch mal Spiele für die Dinger, weil das war ja der Grund, warum ich die Switch verkauft habe, weil ich einfach nichts gefunden habe, was ich darauf spielen will. Und sicherlich ist es auch lustig, wenn du dann bei Cyberpunk mit einem Katana rumläufst und das mit einem Joy-Con irgendwie steuern kannst, sodass du dann vor der Konsole rumwedelst. Aber das ist wahrscheinlich auch ein Effekt, der sich schnell abnutzt. Und ja, mir geht es nicht darum, dass die Spiele dafür kommen. Von mir aus soll da alles, was sich irgendwie verkauft, da draufgepackt werden. Aber dass ich halt bei verschiedenen News-Outlets lese, dass das kommt und dass das alle so hypen, finde ich halt irgendwie, ja, wenn das Hauptaugenmerk für eine Konsole ist, dass ich ein 4 Jahre altes Spiel jetzt endlich auch damit spielen kann, dann muss ich halt leider sagen, ja, sorry, aber das ist halt kein Grund, so eine Konsole zu kaufen.
das Hauptaugenmerk ist in meinen, also das ist meine Wahrnehmung, die Berichterstattung Mario Kart World.
Ja, das ist also die Nintendo-eigenen Titel. Und das war ja auch das, was mir auf der Switch Spaß gemacht hat. Also ich habe auf der Switch, ich habe Zelda gespielt, das fand ich total geil. Ich habe Mario gespielt, das fand ich total cool. Mario Kart bin ich einfach nicht so der große Fan von, weil ich halt auch selten sowas online spiele und zu Hause irgendwie nicht gespielt habe. Und als ich halt mit den großen Titeln durch war, dann kam halt nichts mehr für mich. Und dann habe ich es halt verkauft.
Ja, also es ist interessant, dass du sagst, dass es deine Wahrnehmung der Berichterstattung für die Switch 2 ist, weil es ist ja auch unter anderem von From Software, die Macher von Elden Ring und Dark Souls, die haben ja einen Exklusivtitel für die Switch als Multiplayer-Titel angekündigt, wo der Producer und Regisseur auch im Regiestuhl sitzt. Also mir ist es persönlich auch egal. Ich kaufe eh jede neue Konsole, wenn es eine Konsole von einem Spiele-Konsolenhersteller ist, aber ich sehe das nicht so fokussiert auf jetzt die zwei Spiele, weil zum Beispiel Red Dead Redemption 2 ist Cyberpunk, ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber Red Dead Redemption 2 habe ich nicht so als im Fokus der Berichterstattung gesehen.
Ja, das wird jetzt halt gerade im Rahmen von der Berichterstattung über GTA 6 wird es halt häufig angemerkt, dass GTA 5 zum Beispiel kein Port für die Switch 2 geplant ist, aber Red Dead Redemption 2.
Ah,
Und
verstehe.
jetzt gerade hab ich noch mal reingeschaut, ob ich irgendwas finde. Heißt es tatsächlich bei Google News, WinFuture sagt gerade, Nintendo Switch 2 Upgrade mit OLED-Display bereits in Aussicht. Also wird schon, bevor die Konsole auf dem Markt ist, spekuliert über das erste Update. Upgrade. Wunderbar.
Gibt es das nicht immer? Also Clickbait, wenn Leute
Ja.
Klicks generieren wollen, dass sie dann schreiben, damit sie Klicks bekommen. Oh, da könnte es eine OLED-Switch 2 geben.
Ja. Interessant ist ja, dass die erste geupgradet ist auf OLED und die zweite jetzt ohne OLED wieder rauskommt. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Lass uns was Schöneres machen. Du hast uns Musik mitgebracht, oder?
Genau, und zwar aus München, von meinem guten alten Bekannte, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der Schrax und DJ DevGrew, die haben endlich wieder was Neues veröffentlicht. Nach sehr langer Zeit, ich glaube, es ist 6 Jahre her, das letzte Album von der Isar bis zur Goldach, gibt es jetzt eine EP, die heißt Stickel für Stickel, also Stück für Stück. Das Cover ist ein Kuchenstück. Und wir haben einen Track ausgepackt, aus rechtlichen Gründen leider nur auf Lora München im Podcast, können wir es nicht spielen. Da habe ich aber in den Shownotes den Link dazu gesteckt. Und der Track heißt Guess Who's Back, also Rate, wer zurück ist. Finde ich ziemlich cool, hat mir sehr gut gefallen. Und einen ganz wichtigen Disclaimer habe ich noch. Der Schrax, der hat auch sein Tonstudio, sein eigenes. Da hat er auch einige der Tracks aufgenommen. Der muss mit seinem Tonstudio umziehen. Die haben den Mietvertrag gekündigt bekommen und haben jetzt gerade eine Aktion am Laufen, weil sie Geld sammeln müssen. Umzüge sind teuer, vor allem wenn man ziemlich viel Equipment hat und sammeln gerade Geld. In den Shownotes habe ich den Link auch hinterlegt, dass wir da ein bisschen vielleicht unterstützen können. Es ist eine gute Sache. Die Jungs machen dort wirklich gute Sachen. Die machen nicht nur Hip-Hop-Musik, die nehmen da Hörspiele auf, die nehmen da andere Bands auf, also Sänger. Ist für die Münchner Kultur wichtig, so Tonstudios zu haben, die bezahlbar sind. Und wäre cool, wenn die Jungs eine neue Bleibe finden und ihr die vielleicht unterstützen
Ja,
könntet.
weißt du, ob die schon was haben?
Sie haben was in Aussicht, das hat er mir schon gesagt. Jetzt geht es eben nur noch darum, die Finanzierung für den Umzug hinzubekommen. Da brauchen sie schon einige tausende Euro.
Okay, alles klar. Dann bis gleich.
This is co-represent the track. This is a rap represent the track. Die echten Heads checken das.
Das war der Schrax und DJ Death Crew mit Guess Who's Back von der EP Stickel für Stickel. In den Shownotes verlinkt, hört es euch mal an. Der zweite Teil der EP kommt im Oktober, hat er mir gesagt. Es gibt auch eine Release-Party, die ist geplant im Miller Club, ich glaube für den 7. November. Da werde ich wahrscheinlich auch mal selber vorbeischauen.
Cool. Und dann gehen wir zu den üblichen IT- und Technologie-Todesfällen. Wir
Oh
haben,
nein.
ich habe 2,5, zwei Hardware, eine Software. Punkt Nummer 1, Bosch. Und ich habe es schon mal angekündigt, weil ich sehr viel Werbung von Bosch bekomme für Wärmepumpen und damals schon mal irgendwann hier fallen lassen habe, dass mit dem, was ich jetzt gerade mit Bosch spezifisch erlebt habe, ich von denen definitiv keine Wärmepumpe kaufen würde, weil ich einfach Angst habe, dass die in 2 Jahren das Ding einfach einstellen, weil irgendwie, keine Ahnung, die Server ihnen zu teuer sind. Es gibt den Bosch Specsor. Wenn mich nicht alles täuscht, war das so eine 250 Euro. Das ist so ein kleiner. Wie so ein kleiner Kegel schaut das Ding aus und das stellst du dir halt irgendwo hin. Und das Besondere daran ist, das ist eine Alarmanlage, die batteriebetrieben ist, die allerdings keine Kamera hat. Also die hat keinen Bewegungsmelder mit drin. Und das ist halt das Coole, weil du die halt auch in Privaträumen packen kannst, ohne dass du halt Bilder hast, die übertragen werden an irgendwelche zentralen Server, wo sie halt dann, keine Ahnung, wenn du nackt durchs Wohnzimmer läufst, dann auf einmal das Video irgendwo veröffentlicht wird, weil ein Server gehackt worden ist. Und das Ding macht halt die Einbruchserkennung über, ich glaube, Mikrofone, Erschütterungssensor und Drucksensoren, also Luftdruck. Weil wenn die Tür geöffnet wird, sich der Luftdruck ändert, so in der Richtung. Und es müssen mindestens 2 Sachen davon anschlagen. Das Ganze kannst du ins WLAN hängen oder es hat eine integrierte SIM-Karte, sodass du das Teil auch von unterwegs bedienen kannst, was natürlich für Wohnmobilisten ganz cool ist, weil du das Teil einfach ins Wohnmobil stellst und dann eine kleine Alarmanlage da drin hast. Und nebenbei hatte der Specsor dann auch noch verschiedene andere Optionen. Also es gab verschiedene Abos, die du abschließen konntest. Ich habe zum Beispiel nach dem einen Jahr, das inklusive war, das Mobilfunk-Abo nicht mehr verlängert, weil ich einen WLAN-Hotspot im Wohnmobil habe, der über Mobilfunk läuft. Deswegen habe ich halt nicht extra 20 Euro im Jahr bezahlt, sondern das übers WLAN laufen lassen. Ich habe aber zum Beispiel die Brandgasüberwachung mit dazu gebucht für 15 Euro im Jahr. Da sind wir jetzt wieder bei so einer Nummer, da ist ein Hardware-Sensor verbaut, aber dafür, dass ich dann Brandgas, was das Ding einfach hardwaretechnisch kann, dass ich die Brandgase auch einen Feueralarm habe, muss ich ein Abo abschließen. Naja, aber jetzt ist es halt so, Bosch hat gesagt, nee, wir verlängern jetzt die Dienste nicht mehr. Das heißt, du kannst das Mobilfunk nicht mehr benutzen, was ich nicht brauche. Aber es ist halt auch so, ja, du kannst den Brandgasalarm auch nicht mehr nutzen, wenn dein Abo ausläuft. Wo ich mir halt sage, was ist denn das für eine Scheiße? Also ganz im Ernst, da ist ein Sensor verbaut und weil ihr das Ding jetzt quasi abschaltet, schaltet ihr auch die Sensoren ab. Lasst das halt per Bluetooth und WLAN einfach weiterlaufen. Und jetzt die letzte Mail, die ich bekommen habe, hat gesagt, nee, ab einem bestimmten Datum, irgendwann dieses Jahr, wird das Teil komplett unbrauchbar. Das heißt, die App wird nicht mehr verlängert oder die App wird nicht mehr gewartet, du kannst sie nicht mehr runterladen und du kannst den Spexor nicht mal mehr im eigenen WLAN benutzen, weil irgendwie die zentralen Server abgeschalten werden und das Ding ist halt einfach bloß noch ein Briefbeschwerer.
Total krass. Wieder mal ein Armutszeugnis.
Genau. Das Zweite, und wir sprechen hier bei dem Spexor von 250 Euro, das ist ärgerlich. Microsoft hat ja was total Geiles gemacht. Microsoft hat so Konferenzdisplays, also die du halt in den Konferenzraum stellst, die dann Kamera mit drin haben, wo du Videokonferenzen machst und PowerPoint, also im Prinzip ein großer Display, wahrscheinlich mit Touchscreen und alles drum und dran. Die Dinger gab es bis zu 84 Zoll, heißen Surface Hub und haben gekostet, also das 84 Zoll Modell vom Surface Hub hat 2015, als es rausgekommen ist, 22.000 US-Dollar respektive 20.000 Euro gekostet.
Krass.
Der Windows 10 Support wird eingestellt und nachdem das Original Surface Hub sich nicht upgraden lässt, hardware-technisch, und kein Windows 11 auf dem Ding läuft, sind die Dinger jetzt einfach tot.
Aber wie ich gerade lese in den Shownotes, gibt es ein paar, die man auf Windows 11 migrieren kann.
Ja, ja, es gibt quasi das Nachfolgemodell vom Surface Hub, das heißt dann Surface Hub Pro oder Plus oder irgendwie so. Und bei dem Ding kannst du halt irgendwie den Arbeitsspeicher erweitern oder irgendwie sowas und dann kannst du Windows 11 aufspielen. Mhm. Aber es gibt tatsächlich von Microsoft Original-Hardware, also Surface-Hardware, für 20.000 Dollar, was 10 Jahre später wegen dem Einstellen der Software einfach halt ein Briefbeschwerer wird.
Das ist schon bitter.
Das ist schon echt hart.
Ja, vor allem, dass man da irgendwie auch keine Migrationsszenarien sagt, dass man sagt, okay, man kann eine Hardware nachrüsten, auf der dann Windows 11 läuft oder irgendwie was reinschieben. Also das ist ja auch nachhaltig 0,0 ja. Gut.
Und vor allem halt auch das Investment von so einem Ding, weil wenn wir da jetzt von einem Desktop-PC sprechen, der 10 Jahre alt ist, ja, damit rechnest du halt, aber das ist halt so ein Ding, was du in den Konferenzraum reinstellst und das willst du halt nicht alle 10 Jahre neu kaufen, weil das ist halt, wenn du jetzt auf so ein Unternehmen verteilt irgendwie weltweit mehrere von diesen Konferenzräumen hast, da sprichst du halt von Millionen von Euro nur für dieses depperte Ding da.
Ja, allerdings.
So, dann gibt's noch Pocket. Also tatsächlich, warum bin ich betroffen davon? Weil ich habe, also mein Workflow schaut so aus, dass ich halt über den Monat verteilt, wenn ich irgendwas Interessantes lese, dann speichere ich das halt in Pocket und dann, wenn ich mich auf die Sendung vorbereite, dann schaue ich mir alle Pocket-Notizen an, sortiere die aus und nehme halt die Sachen in die Shownotes auf, die ich gerne besprechen möchte. Und jetzt kriege ich eine Mail, Pocket wird eingestellt. Also der
traurig.
Dienst,
also
der Dienst,
ich habe den Blog gelesen. Ja,
ja, ich habe einen Blogbeitrag dazu geschrieben, ja genau. Mhm. Also mein Workflow ist, ich arbeite halt mit Obsidian, das ist sowas wie Evernote, aber halt Open Source und ich hoste das halt selbst. Also ich habe das bei mir über mein Network Attached Storage, über mein NAS laufen, funktioniert relativ gut, sodass ich halt auch mein Handy synchronisieren kann und so als Notiz-App, das ist alles ganz schön und gut. Und ich habe es halt bisher so gemacht, ich habe es in Pocket gespeichert und hatte dann ein Pocket-Plugin und das habe ich dann halt einmal laufen lassen und dann hat der alle Sachen aus Pocket in Obsidian reingezogen. Und dann habe ich in Obsidian weitergearbeitet. Und jetzt habe ich halt einfach das so gemacht, ich habe es jetzt mal getestet und ich kann quasi von genauso, wie ich vorher in Pocket gespeichert habe, kann ich direkt in Obsidian speichern. Bisschen anders, weil ich nicht für jeden Beitrag eine eigene Notiz habe, sondern ich habe jetzt bloß noch eine Notiz, in der steht quasi Podcast-Themen und dann wird da der Reihe nach, steht da dann alles drin. Passt für mich.
Okay.
Ist prima. Ja, gerade die Leute, die halt wirklich große Sammlungen haben und das irgendwie untergliedert haben, die werden jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Probleme haben und da mehr Probleme damit haben als ich jetzt. Für mich ist es halt jetzt einfach so, ja, es gibt einen Dienst weniger, verschlankt meinen Workflow eher, als dass es mich vor Probleme stellt, aber es ist halt schade. Genau. Und das, wo Pocket sowieso von Firefox war, also von Mozilla, deswegen das, ja, aber anscheinend sie begründen es mit der Tatsache, dass die Art und Weise, wie Leute sich mit Content auseinandersetzen, sich so geändert hat, dass es keinen Bedarf mehr für Pocket gibt und die Nutzerzahlen halt rückläufig sind und ja, genau.
Gut, müsst halt auch schauen, dass sie irgendwie ein bisschen Geld sparen wahrscheinlich.
Ja, und dementsprechend gibt es halt auch einfach andere Dienste unterdessen, mit denen man ähnliche Sachen machen kann und auf die man gut ausweichen kann. So, und ich habe mich gewundert, warum auf unserem Titelbild ein Samurai ist, wenn wir doch über amerikanische Südstaaten sprechen, und stellt sich raus, du sprichst auch über Samurais.
Richtig, und zwar über eine Serie von Netflix von 2023, die mir erst letztes Jahr empfohlen worden ist von Bekannten. Und ich habe es eigentlich nicht so mit Anime, Manga und Animationscontent.
Aber mit Samurais.
Aber mit Samurais habe ich es, genau. Und es geht um die allseits beliebte Edo-Periode, also die meiner Meinung nach aufrührendste Zeit in der japanischen Geschichte, wo eben Samurai und die Shogune haben sich bekriegt und der Shogun war tot und dann gab es irgendwie Ronin, die durchs Land gezogen sind, und Blue-Eyes-Samurai erzählt die Geschichte eines, wie es der Name sagt, eines blauäugigen Samurai. Und dieser Samurai, das kann ich jetzt auch sagen, weil es in der ersten Folge rauskommt, ist eine Frau. Und was noch dazu kommt, dieser Samurai oder diese Samurai-Frau ist die Tochter eines westlichen bösen Vasallen, würde ich mal sagen, und wurde quasi während einer Vergewaltigung gezeugt. Und sie will einen Rachefeldzug eben ihren leiblichen Vater zur Rechenschaft ziehen, zieht quasi brutal durch die Landen und versucht, ihn aufzutreiben. Und dabei wird die komplette Geschichte von ihr erzählt, also in Rückblenden. Und eben auch das Aktuelle, wie sie zum Ziel kommt. Und das Ganze ist, weil Animationscontent ja auch gerne abgetan wird als Kindercontent, überhaupt nicht kindisch erzählt. Also es ist von der Brutalität ziemlich heftig und explizit. Also da werden Kehlen aufgeschlitzt und Gliedmaßen abgetrennt und Leute erstochen, zweigeteilt. Aber auch Sexszenen sind auch sehr explizit. Also da wird auch nicht wirklich gespart. Und das hat mich teilweise auch schockiert. Es ist keine leichte Kost. Jetzt irgendwie sage ich das ganz oft, wahrscheinlich gucke ich immer so viele harte Sachen, aber es ist also definitiv nichts für Kinder und ich glaube auch ab 18 freigegeben. Und wirklich gut. 8 Episoden hat das Ganze, ist toll produziert, teilweise eben animiert, eigentlich immerhin animiert, aber auch mit 3D-Elementen. Das heißt, die Kamera kann sich mal drehen und das sieht man, das kannst du nicht zeichnen. Das ist am CGI entstanden, allerdings mit einem Toon-Shader drauf, das heißt also Cell-Shading. Das heißt, es sieht aus wie animierter Content, ist dann quasi die Charaktere drüber gezeichnet, der Hintergrund ist dann im Rechner entstanden und es sieht schon ziemlich geil aus. Das ist eine der aufwendigsten Animationsserien, die ich seit langem gesehen habe. Mit einer wirklich coolen Edo-Periode-Samurai-Geschichte und spannend erzählt. Also manchmal erinnert es mich ein bisschen sogar an ein Videospiel, weil sie dringt mal in so eine Festung ein und dann muss sie verschiedene Fallen überwinden und Tausende von Gegnern platt machen und dazu auch dann bekannte Musikstücke, ich glaube, war es Nirvana oder irgendwelche bekannten Rockbands, die dann teilweise ein bisschen mit japanischen Klängen angehaucht werden. Also es ist extrem stylisch gemacht. Auf jeden Fall angucken. Also wenn ihr die Chance habt, Blue-Eyes Samurai auf Netflix, guckt da unbedingt mal rein. Ich fand es ziemlich wuchtig, ja, und auch eine interessante Geschichte.
Musste ich jetzt gerade so ein bisschen an Love, Death, Robots denken. Einfach weil, so, ja, das ist ja so Animationszeug und so, aber Love, Death, Robots ist ja auch ziemlich hart und teilweise ab 18, ja.
Ja, ja.
Ja. Prima. Mir fällt auf in den Shownotes, dass wir die nochmal überarbeiten müssen, weil da wieder ganz viele Smileys und sowas drin sind, die im WordPress nicht dargestellt werden.
Oh, ich habe nur jetzt quasi die Textdarstellung vor mir, da sehe ich das gerade nicht.
Aber wir sprechen nicht über Smileys, sondern über den Controller. Da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt, was du da mitgebracht hast.
Ja. Richtig, und zwar, ich habe immer noch im Einsatz gehabt den Xbox Elite 1 Controller und der ist wirklich ein Top-Controller und hat mir jetzt auch seit Ende 2017 gedient. Also der geht jetzt ins 8. Jahr und langsam habe ich 2 Themen. Zum einen löst sich der Gummi ein bisschen auf, die Klebestellen, und zum anderen ist der Rumble-Motor ein bisschen, der hat ein bisschen gerattert inzwischen. Also wenn Rumble heftig war, dann hat er so wirklich geklungen wie so ein alter Dieselmotor. Aber mehr muss jetzt nicht sein. Okay. Nachdem Microsoft angekündigt hat, ich dachte mir, ich spiele ihn jetzt, bis er auseinanderfällt, aber jetzt hat Microsoft angekündigt, sie erhöhen die Preise für alle Hardware. Das heißt, Konsolen werden teurer und auch die Controller. Da dachte ich mir, oh nee, dann wird der Elite-Controller jetzt teurer. Was machst du? Aber, da
schnell
kommt
noch ein Post,
aber. Nee, ja, jein. Pass auf, es ist komplizierter als gedacht. Wie oft? Der Elite 2 Controller, den gab es ja jetzt auch schon seit 3 oder 4 Jahren. Der hat ein paar neue Funktionen eben, dass er jetzt ein richtiges Bluetooth-Protokoll hat, dass man ihn auch mit Rechnern verbinden kann, also Mac und Windows. Das ging beim alten Elite-Controller nicht. Es gibt ihn in 2 Varianten. In dem Core Edition, das ist der Core-Controller, der hat unten keine Pedals, dass man quasi mit den Mittel- und Ringfinger ihn bedienen kann. Unten die Knöpfe, die man assignen kann, was ja das Besondere am Elite-Controller ist. Und es sind keine austauschbaren Sticks dabei und kein austauschbarer Digitalkreuz. Das kann man alles nachkaufen für so ein teures Geld, gibt es von diversen China-Anbietern günstiger. Jetzt hat aber dieser Elite 2 Controller das Problem, dass der unfassbar schnell ausfällt. Das heißt, die Foren sind voll und Buttons gehen nicht. Ich selber habe einen Bekannten, mit dem hatte ich ein Spiel gespielt online, der hat gesagt, mein RB-Button geht nicht. Ich habe diverse Berichte gelesen, dass der ständig kaputt geht. Die Sticks selber haben den sogenannten Stick-Drift. Das heißt, wenn der ein bisschen ausgeleiert ist und im Ruhezustand ist, dann neigt er dazu, nach links, rechts, oben oder unten zu steuern, ja, obwohl der Stick eigentlich in der Nullposition ist, das sogenannte Stickdrift. Ist es bei dir?
Ja, ich hatte den, also das Problem hatte ich doch. Ich habe den dann bei Microsoft außerhalb der Garantie eingeschickt und habe für 90 € den dann ausgetauscht bekommen.
Ja.
Allerdings genau, komplett ohne Zubehör. Also die haben mir nicht einen komplett neuen zugeschickt mit eben den ganzen Pedals und so weiter, sondern ich habe den halt eingeschickt, ohne Sticks, ohne alles und habe den genau so wieder zurückbekommen. Für 90 Euro.
Verstehe.
Das war schon ein bisschen ein Fuck-up. Weil der Controller muss man, ich glaube, das hast du jetzt noch gar nicht gesagt, wir sprechen hier jetzt über einen 160 € Original Microsoft Zubehör-Controller.
Also du meinst jetzt die komplette Version, die Core Edition?
Die komplette Version.
Ja, die komplette Version. Ja, die komplette Version, ja. Die Core Edition ist günstiger, also der offizielle VK braucht man nicht reden, der ist gleich bei 150, kriegst du aber Straßenpreis für 110. Was eigentlich das Nonplusultra bei Sticks inzwischen ist, sind Hall-Effekt-Sticks, das heißt magnetische Sticks, die keinen Stickdrift haben. Das ist im Prinzip so. Und jetzt kommen wir zum Thema. Ich habe dann recherchiert, was gibt es als Konkurrenz. Es gibt ja eine Riesenmasse von Asus, von Acer, von PowerA. Und ich bin beim PowerA Fusion Pro Controller gelandet. Das ist eine australische Firma, die ist mir schon öfter untergekommen. Und die haben auch einen Controller rausgebracht, einen Wireless Pro Controller, der, das fand ich ein bisschen krass, der leuchtet. Das heißt, der hat unter seinem Display oder beziehungsweise unter seinem Case ist der komplett mit LEDs durchzogen und macht bunte Lichtspielereien. Das heißt, du kannst da Farbvariationen wabbern drauf lassen. Also ich finde es ein bisschen affig, aber anscheinend stehen Gamer auf bunte Farben. Ist ja bei Gaming-PCs oft so. Er hat unten auch schon fest eingebaut, nicht Pedals, sondern Druckknöpfe in den Griffen, dass man die bedienen kann. Die sitzen aber nicht ganz optimal. Die sind teilweise ein bisschen zu nah beieinander, dass man sie versehentlich drücken könnte. Und, das fand ich ziemlich cool, die Sticks lassen sich quasi rausdrehen, rasten dann ein und dann kann man sie in 3 verschiedenen Höhenpositionen einstellen. Das heißt, du kannst die Höhe des Sticks in 3 verschiedenen Positionen einstellen, ohne dass du den Stick austauscht. Und er hat Hall-Effekt-Sticks. Und das Ganze zu einem ziemlich coolen Straßenpreis von 130 € ungefähr mit einer USB-C-Ladestation dabei, also eine Wireless-Ladestation. Und eine App, die es bei Microsoft zum Download gibt, allerdings nur, wenn man einen US-Account hat. Das hat mich am Anfang genervt, weil ich hatte den deutschen Account und ich musste dann quasi auf den Account umwechseln, auf den US-Account, um die App zu laden. So, und jetzt kommen wir zum Fazit, warum ich das Ganze überhaupt erzähle. Warum habe ich dann doch wieder den Elite 2 Controller bestellt? Weil der Controller 2 Probleme hat. Der braucht einen USB-Hardware-Dongle. Das heißt, er hat nicht das Protokoll, das die Xbox nutzt. Das ist nämlich proprietär von Microsoft. Okay. Führt dazu, dass sich die Konsole aus dem Cold Standby anschalten lässt. Aber wenn sie im Soft Standby ist, also quasi nur im Standby-Modus ruht, lässt sie sich nicht anschalten. Das hat mich schon mal genervt. Und der zweite, das hätte ich noch verkraftet. Aber das zweite ist, es gibt keine verlässliche Akku-Ladeanzeige. Das heißt, ich habe nie gesehen, wie ist der Akkuzustand des Controllers. Ich musste immer auf gut Glück laden. Und dann habe ich gedacht, nee, das sind 2 Sachen, die nicht gehen. Und jetzt geht er leider zurück und wird getauscht durch einen Elite-Controller. Ja.
Habe ich da nicht gerade irgendwas von einem geflochtenen 3 Meter USB-C-Kabel gelesen?
Ja, das ist dabei.
Ja, aber das ist zum Laden, oder ich dachte jetzt...
Das ist zum Laden.
Ich dachte jetzt, du sprichst hier ernsthaft über einen kabelgebundenen Controller, weil wenn ich nämlich nach Power Fusion Pro Xbox Controller suche, kommen auch lauter Bilder von Controllern mit Kabel.
Es gibt den mit Kabel, es gibt den aber auch wireless.
Okay. Ja, mit Kabel würde dann die Problematik ausschalten, dass du ja keine Akkuanzeige hast.
Ja, wer spielt denn heute noch mit Kabel?
Ja, also das vielleicht hat mich eben, Pros. Das hat mich jetzt eben auch brutal gewundert, dass du einen gekabelten Controller.
Nee. Also das Kabel ist dabei, du kannst ihn auch mit Kabel betreiben. Allerdings ist das ein Wireless-Controller, ja.
Und jetzt gibt es den Elite-Series. Kaufst du jetzt den Core oder den vollwertigen?
Ich habe den Core gekauft, weil ich habe noch Pedals zu Hause, die kann ich vom alten verwenden und die Sticks sind mir wurscht. Dann nehme ich die Standard-Sticks und das Steuerkreuz kannst du auch austauschen, da passen die Teile vom alten.
Ah, alles klar. Ja, prima. Genau. Okay, dann kommen wir zum letzten Thema, eine neue Technik für Synchronisation. Ich bin ja unterdessen ziemlich, wie soll ich sagen, also mich machen ja manche Synchronisationen aggressiv, vor allem wenn ich eine Serie auf Englisch geschaut habe und ich sehe dann auf einmal die Serie auf Deutsch. Also wenn ich halt bei irgendjemandem bin und ich komme rein, wenn gerade die Serie läuft und die ist dann deutsch, weil ich dann halt die Leute sehe, die Schauspieler und dann die Stimmen einfach so gar nicht dazu passen. Das finde ich halt irgendwie, also für mich nicht dazu passen. Das bringt mich immer voll aus dem Konzept. Und dann ist es so, dass häufig irgendwie, finde ich, der Ton nicht so richtig passt. Also das klingt nicht so original und manchmal sind die Dialoge auch ein bisschen Banane, weil die Dialoge halt im Deutschen an das angepasst werden, wie sich der Schauspieler im Englischen verhält. Also wenn der englische Satz kürzer ist, als der deutsche wäre und genug Platz ist zeitlich, dann muss der Satz trotzdem gekürzt werden, weil natürlich es nicht sein kann, dass der Synchronsprecher spricht, während der Schauspieler schon aufhört, die Lippen zu bewegen. Und da gibt es jetzt eine neue Technik, natürlich KI-basiert, die heißt Immersive Dubbing. Und was da passiert ist, dass tatsächlich das Filmmaterial per KI so geändert wird, dass die Lippen synchronisiert werden mit der Synchronstimme. Also
ja, krass.
Der Schauspieler, also es sind wirklich noch Synchronsprecher, die das einsprechen. Und dann gibst du quasi dieser KI, die heißt Flawless, wenn mich nicht alles täuscht, heißt die Firma, die dahinter steckt. Genau, KI von Flawless. Dann gibst du der quasi das Filmmaterial und die Synchro. Und dann animiert die dir quasi die Schauspieler Münder so, dass der Originalfilm zur Synchro passt. Und es gibt da das erste große Projekt, das damit gemacht worden ist, ist ein Film, der heißt Watch the Skies. Und der ist nicht nur englisch. Genau, also der Film wurde ursprünglich 2022 veröffentlicht als UFO Schweden auf dem Fantastic Fest Filmfestival.
Ach, der?
Genau, okay. UFO Schweden und der ist jetzt quasi neu veröffentlicht als Watch the Skies mit englischer Synchronisation und Immersive Dubbing. Und der Regisseur selber sagt, dass, also das ist jetzt natürlich das, wo natürlich alle Synchronsprecher sofort wieder anfangen, so nach dem Motto, ja, warum hier und da, weil da ist ja die Stimme, die kann ja dann auch AI sein. Also das Ganze ist wirklich mit echten Synchronsprechern und bei dem Film war es wirklich so, dass die schwedischen Darsteller sich selbst quasi synchronisiert haben ins Englische und der Film angepasst worden ist und genau. Und der
Verstehe.
Regisseur sagt anscheinend schon, also hier Zitat von Kino.de, auch der Regisseur des Films Victor Danell, The Unthinkable, war anfangs skeptisch, ließ sich jedoch überzeugen, vor allem, weil er die Originaldarsteller ihre Rollen selbst neu einsprechen lassen konnte. Dank der AI-gestützten Lippenanpassung muss der englische Dialog nicht mehr auf unnatürliche Weise an die Mundbewegung des Originals angepasst werden. Er geht sogar so weit zu sagen, dass ihm die englische Version besser gefällt als das Original, sagt der Regisseur. Und diese Technologie ist sogar von irgendeiner Schauspielervereinigung sogar für gut befunden worden. Also selbst so eine Schauspielergewerkschaft hat gesagt, schaut gut aus, passt.
Ja, das ist doch gut. Ich bin gespannt. Der Film soll nämlich gut sein. Ich habe den schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Muss ich mal gucken jetzt.
Jetzt kannst du ihn auf Englisch anschauen.
Richtig.
Und damit sind wir am Ende der 273. Episode von Sag was Geek Talk. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis nächsten Monat.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao,
ciao. Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.